Eine neue Ausgabe von Showtime. Es ist wieder soweit. Mein Name ist Chris Lucio Schönburg hier bei The Podcast Goes To. Und ich freue mich, dass ich wieder nicht alleine bin und zu euch spreche, sondern gemeinsam wieder mit meinem Podcast-Kollegen, das geht ja schon gut los. Stefan B. Westphal, hallo.
Hallo Chris.
Geht's dir gut, Stefan?
Mir geht's wunderbar. Schön, dass ich wieder mit dabei sein darf, wo ich ja immer so negativ bin.
Du bist manchmal ein bisschen hart, nicht?
Ja, es wurde ja auch von dem einen oder anderen Hörer, der einen oder anderen Hörerin kritisiert, dass man das gar nicht gerne hört. Aber sorry, so ist nun mal meine Art und Dinge dann auch anzusprechen und zu sagen, was mir an gewissen Sachen nicht gefällt. Und deshalb hat mich Chris ja auch eingeladen, dass es einer macht, weil Chris ist der Gutkopf von uns beiden.
Und du der Badkopf.
Und ich der Badkopf.
Aber genau. Ich glaube, das hält bei dir sich auch ein gutes Gleichgewicht. Also wenn du etwas wirklich gut findest, dann sagst du das, denke ich, auch. Aber ich glaube, es gibt vieles, was du eben zu kritisieren hast.
Mhm. Das kann man so zusammenfassen, ja.
Werden wir gleich mal draufschauen und ich bin gespannt, was du jetzt wieder zu meinem Thema sagst. Es geht natürlich wieder um die neue Show, beziehungsweise jetzt schon wieder alte Show, aber um die Ausgabe von Let's Dance, die am Freitag lief, die achte Show mittlerweile. Und es war wieder eine bunte Show, eine große Show, Freitagabendunterhaltung. Ich sage ja immer wieder, ich bin gerade in dieser Staffel von Show zu Show neu fasziniert, was auf der einen Seite die Promis leisten und auf der anderen Seite, was die Produktion darstellt. Und wir hatten ja schon die ein oder andere Show auch in diesem Jahr, die über Grenzen gegangen ist. Und auch die letzte gab es auch wieder eine Neuerung, was es vorher bei Let's Dance so noch nicht gab. Denn diesmal konnten die Fans bzw. die Zuschauerinnen und Zuschauer zweimal abstimmen. Zum einen natürlich wieder, wer kann am Ende weiterkommen, wer kommt in die nächste Show, wer muss rausfliegen. Und zum zweiten auch, wer gewinnt die Jury-Tänze? Welche Gruppe gewinnt die Jury-Tänze? Roche, Mozzi und Joachim Lambi haben natürlich auch trainiert in dieser Woche mit ihren Leuten. Und da war ganz schön was los. Bist du eingeschlafen?
Aber erst
also nicht
den,
jetzt, sondern
erst nach den Jury-Tänzen. Also,
okay, hast aber lange durchgehalten.
Ja, tatsächlich. Also keine Ahnung, aber ich habe es ja das letzte Mal schon thematisiert, dass mich die Staffel jetzt nicht so mitnimmt.
Ja.
Das ist ja auch jetzt nicht schlimm an sich erstmal. Ich meine, man macht das ja wahrscheinlich jetzt nicht ausgerechnet für Stefan B. Westphal. Ansonsten ja, war es Business as usual.
Mhm.
Ne, wir tanzen, wir werten, Viktoria Swarovski stellt Fragen.
Findest du Viktoria eigentlich überflüssig? Also würdest du sagen, Daniel könnte die Show auch alleine über die Bühne bringen? Ich finde nämlich, von der Professionalität könnte er es allemal. Der hat das nötige Talent auf jeden Fall und die lockeren Sprüche, die Art, wie er natürlich auf der einen Seite mit den Promis umzugehen hat und den Profis, als auch mit der Jury und den Zuschauern, das passt einfach. Aber die ergänzen sich so ein bisschen wie bei uns. Du bist der Daniel und ich vielleicht die Viktoria und die eine ist nun mal da, um gut auszusehen. Na gut, ja, das ist bei uns vielleicht nicht der Fall, aber der eine hat's Wissen und der andere ist auch dabei.
Na, sag mal, ich bin ja immer ein Fan davon, wenn man auch eine Rollenverteilung hat. Wenn man also eine Doppelmoderation hat oder zusammen einen Podcast. Und wenn man dann halt auch sagt, okay, das ist deine Rolle, das ist meine Rolle. Und ich finde, das ist schon sehr gut aufgeteilt. Ne? Viktoria macht ja eher so diese Green Room Reporterin, würde man es beim ESC nennen. Da kommen wir ja noch zu. Ne? Also
Spoiler.
Diejenige, die so hinter den Kulissen, so fast Backstage unterwegs ist, da steht, mit den Leuten fiebert, sie befragt. Und ich finde ihre Fragen manchmal nicht sehr clever. Das ist das, wo ich sage, Mensch, eigentlich fragt sie im Grunde immer dasselbe und RTL, ich weiß nicht, ob sie das jetzt aus eigenem Antrieb macht, glaube ich nicht. Ich denke schon, sie ist im Prinzip diejenige, die von RTL und von der Produktion gekriegt hat. Deine einzige Aufgabe, die du ja hast, ist, die Leute zum Anrufen zu motivieren.
Richtig. Und die Fragen zu stellen, die wir dir vielleicht vorher geben.
Das mag auch sein. Stecke ich jetzt nicht so drin, ob das alles geskriptet ist oder ob sie da auch Freiheiten hat und spontan agieren und reagieren muss. Auch da weiß ich und auch du, das muss man auch können. Also viele Moderatoren scheitern ja daran mit außergewöhnlichen oder mit nicht dem, was man jetzt auf dem Zettel stehen hat, dann umgehen zu können, wenn dann was anderes passiert. Da ist Daniel Hartwig deutlich routinierter.
Mhm.
Aber ich fände es jetzt auch so ein bisschen, also ich finde die Aufgabenteilung schon okay. Mhm. Das muss ich sagen. Und
also rumdrehen würdest du es nicht?
Nee, rumdrehen würde auf keinen Fall funktionieren, weil man merkt schon, dass Daniel Hartwig die Fäden in der Hand hält in der Moderation und Viktoria Swarovski dann eine Co-Moderation macht. Und das meine ich jetzt überhaupt nicht böse oder despektierlich, um das Wort auch wieder unterzubringen. Ist ja mein Ziel, dieses Jahr in jedem Podcast einmal das Wort despektierlich zu
sagen. Warum eigentlich?
Jetzt habe ich es schon zweimal gesagt. Somit
na gut.
Alles gut in der Aufteilung. Ist ja in der Jury ähnlich, ne? Da hast du ja auch verschiedene Charaktere, die sich da so herausstellen. Hast du eigentlich einen Lieblingstanz?
Aus der letzten Show?
Den du besonders gern siehst, weil ich so, dass du jetzt sagst, was weiß ich, der langsame Walzer oder so.
Ich finde den Tanz toll, der fast unaussprechlich ist, jedenfalls für mich, der Contemporary. Contemporary. So, ja, genau. Aber da ist einfach, also in jedem Tanz ist natürlich, steckt was dahinter. Immer. Da steckt eine wahnsinnige Vorbereitung drinne und da steckt auch eine wahnsinnige Emotionalität mit drinne, wenn es dann auf der Bühne präsentiert wird. Aber ich finde, bei dem Contemporary ist das nochmal, sticht das nochmal besonders heraus. Mhm. Das ist nochmal, das ist einzigartig. Da hatten wir jetzt schon in der Vergangenheit solche Gefühlsausbrüche gesehen. Nicht nur bei den Tänzern und Tänzerinnen auf der Bühne, sondern auch beim Publikum und bei der Jury und bei uns als Zuschauern. Also wenn dich das toucht und auch zu Hause mitnimmt, und du merkst, die beiden bilden so auf der Bühne eine Einheit. Das finde ich grandios. Das ist Gänsehaut. Das ist das Feeling, was ich eigentlich bei den Tänzen haben möchte. Und das wurde auch mir in dieser Staffel schon wieder gezeigt und mich davon überzeugt. Ja, Contemporary, das ist das, was vielleicht nicht der schwerste Tanz ist, sagt zumindest auch die Jury. Aber was für mich von der Emotionalität her am anspruchsvollsten ist. Was ist es bei dir?
Kurz zum Contemporary. Ich glaube nicht, dass er vielleicht von dem Tanzen das Schwerste ist, aber wo man, was vielen sicherlich schwerfällt, ist sich zu öffnen. Und bei dem Tanz musst du eigentlich wirklich deine Seele aufs Tanzparkett schmeißen.
Frei machen.
Ne? Ja. Also da darfst du nicht irgendwelche Hemmungen haben.
Ja.
Und er ist ja oftmals auch so ein bisschen eine Wildcard. Mhm. Ne? Also wer den Contemporary hat, kriegt auch meistens bessere Punkte und hat somit vielleicht eine leichtere Position als jemand, der einen vielleicht komplizierteren Tanz hat. Ich bin großer Charleston-Fan.
Wegen der Musik? Ja, wa?
Nee, nicht nur wegen der Musik, sondern weil Tanzen ist ja oft sehr ernst und sehr streng und so diszipliniert und beim Charleston durchbricht man das Ganze mal und er sieht, finde ich, auch wahnsinnig gut aus von den Bewegungen, also wie bei den anderen Tänzen auch, aber es ist oft auch mit einem Augenzwinkern. Und du weißt, das ist ja das, was ich dann mag.
Ja.
Und ich glaube, da kann man ganz, ganz tolle Sachen zaubern beim Charleston. Also ich bin tatsächlich ein Charlestoninier, wie man da vielleicht sagen würde oder auch nicht. Aber ich find's tatsächlich auch gut, dass es Ann-Kathrin Bendixen geschafft hat. Also ne, ich glaube, das hat sie seelisch sehr belastet, die Sendung. Sie wollte nicht aufgeben. Hatten wir auch schon thematisiert, was ich ja auch verstehen kann, Sportsgeist etc. Aber ich glaube, sie ist jetzt auch ganz froh.
Sie ist, das kann ich ganz schlecht einschätzen. Also ich glaube, wie es innerlich bei ihr aussieht, weiß man nicht so richtig. Natürlich, diese emotionale Belastung, die war da, wie du gerade angesprochen hast. Aber auch dieser Kampfgeist. Und ich glaube, das hat sich gerade auch nochmal, wo sie gemerkt hat, die Zuschauer, also es gibt Zuschauer zu Hause, die machen sich nicht über mich lustig, weil sie auch in dieser Sendung nochmal gesagt hat, jetzt in der achten Show, es gibt so viele Zuschauer, die zu Hause sitzen und über mich lachen und sich einfach denken, warum ist die da, die kann doch gar nicht tanzen, warum ist sie immer noch da? Und das finde ich schön, wie die Jury ihr jetzt auch diesen Zuspruch gegeben hat und gesagt hat, ich glaube Motzi hat es gesagt, über 90% der Leute, die zu Hause sitzen, können das, was du da jetzt gerade gezeigt hast, in diesen ganzen Wochen, die du jetzt trainiert hast, könnten die das nicht mal ansatzweise und ohne Training sowieso nicht. Hm. Und das war für sie, glaube ich, auch so ein innerliches Blumenpflücken. Ja, genau. So und sie hat sich wohlgefühlt in diesem ganzen Kontext und diesem ganzen Universum und vor allem hat sie sich auch mit Gabriel so gut verstanden. Das kam dann beim Exklusiv-Spezial mit Frauke Ludewig danach nochmal zum Vorschein. Also da bilden sich natürlich auch Freundschaften, ja, manchmal sogar Liebe, haben wir auch ja jetzt in den vergangenen Jahren schon sehen können und sogar die nächsten Let's Dance Babys. Was jetzt, glaube ich, bei den beiden nicht der Fall ist, aber eine Freundschaft, eine innige Freundschaft. Und trotzdem finde ich schade, ich habe mich an ihre Art, an ihre so positive, empathische Art gewöhnt und gerade auch mit ihrem Tanzpartner, also das hat wunderbar gepasst.
Was dadurch passiert ist, ist natürlich, dass es jetzt hochspannend wird, ne, weil ja eigentlich nur noch Tanzpaare dabei sind, die, ich würde mal fast sagen, vielleicht in schwächeren Staffeln schon sicher im Finale stehen würden.
Aber dachtest du nicht ganz am Anfang auch, das wird eine schwache Staffel?
Nicht von den tänzerischen Leistungen.
Weil sie ist es ja nicht.
Nein, von den tänzerischen Leistungen habe ich das nie bewertet. Oh Gott, jetzt wird man die Aufnahme nochmal hören. Ich meinte von den Menschen. Also ich sagte, ähnlich wie im Vorjahr, dass man ja kaum jemanden kennt. Mhm. Ne, dass man die Leute dann erst noch kennenlernt und dann seine Favoriten findet. Und das ist ja das, was mir in dieser Staffel nicht gelungen ist, mich da halt an irgendjemanden zu binden und zu sagen, oh, mit denen fiebre ich jetzt mit. Aber wenn man das jetzt bewertet, auch anhand der Punkte, einzig und allein Mark Keller hat bisher noch nie die Show-Best-Note erhalten.
Echt?
Ja, also Toni Bauer hatte das in Show 3. Also für alle, die jetzt denken, ich habe das auswendig gelernt, ich gucke hier bei Wikipedia. Ne? Also es ist relativ einfach. Detlef hatte es zweimal, Lulu hatte es einmal, hatte aber auch schon einmal die schlechteste Note in Show 6. Jana hatte jetzt in der Show die Bestnoten. Toni, hatte ich gerade schon gesagt, in Show 3. Und Gabriel in der Auftaktshow, in Show 1, in Show 4, in Show 5. Und er hat ja aber selber gesagt, er ist jetzt so ein bisschen ins Mittelfeld abgerutscht.
Ne? Er war also damals Favorit, jetzt so ein bisschen Mittelfeld. Er hat ein bisschen nachgelassen. Jetzt in der 8. Show kam er aber wieder zurück. Er hat wieder rasiert, würde man jetzt so schön sagen.
Aber nicht
sagen.
Die Bestnote.
Nein, nicht die Bestnote erhalten. Aber ich finde, wir sehen jetzt auch so leichte Verschiebungen. Also du hättest jetzt, glaube ich, ganz am Anfang auch niemals mit Mark Keller gerechnet. Nö. So lang dabei, so weit oben. Toni Bauer, ich erinnere dich an unsere allererste Aufnahme nach dieser Pilotfolge, Probesendung.
Auftaktshow.
Wo ich dachte, er fliegt anfangs raus. Und jetzt ist er mein kleiner Favorit, muss ich sagen. Ein kleiner Favorit auf jeden Fall. Und Detlef Soest zum Beispiel, der hat jetzt sogar in den letzten Shows ein bisschen nachgelassen. Also der war ja immer oben mit dabei und der muss jetzt wieder ein bisschen Gas geben.
Lulu, glaub, das liegt auch am Tanz. Wenn dir der Tanz liegt, dann kriegst du da auch deine 9 oder 10 Punkte. Und wenn du halt einen Tanz hast, der dir überhaupt nicht in die Knochen will, dann kriegst du halt eine, und dann muss ich jetzt wirklich sagen, in Anführungszeichen, schlechte Bewertung, wie Detlef jetzt von 21 Punkten. Das heißt, man hat trotzdem noch 7 Punkte von jedem bekommen. Wir wollen das jetzt mal hier nicht kleinreden.
Du hast gerade ganz am Anfang von Ann-Kathrin Bendixen gesprochen, die jetzt rausgeflogen ist, also schlechteste Bewertung hatte. Die beste Bewertung hatten 2, 30 Punkte jeweils in ihren Tänzen Jana Woznica, die auch am Anfang wir gar nicht so richtig auf dem Schirm hatten wahrscheinlich. Sportmoderatorin, sportlich ist sie sowieso und die hat jetzt auch mit ihrer auch rotzigen Art hat zum Quickstep gepasst. Da auch schön, ganz schön gesammelt. Und Lulu, die auch 30 Punkte abgeräumt hat.
Ja, aber sie hat bloß 6 im Jury-Tanz bekommen und Jana dann 10, also.
So, und das ist nämlich wieder.
Und jetzt ist ja die spannende Frage, wer wackelt als nächstes? Weil gerade ja festgestellt, es sind ja eigentlich nur noch welche, wo man sagt, die könnten es auch ins Finale schaffen. Und ich glaube, jetzt kommt ganz viel Sympathie dazu. Und ich lege mich mal fest, soll ich?
Warte ganz kurz, haben wir noch 4 Shows oder weißt du es?
Also 1, 2, 3, 4, genau.
Genau, und ins Finale kommen 3 Leute, glaube ich, genau. Also nächste Show, wer fliegt raus?
Ich würde die 3 Finalisten versuchen zu benennen. Gabriel, Detlef, Lulu oder Marc? Okay. Mir ist übrigens, ich habe ja beim letzten Mal gesagt, dass mich Let's Dance jetzt nicht so reizt, dass ich zum Beispiel lieber Masked Singer gucke. Und ich glaube, mir ist zwischenzeitlich auch eine Begründung dafür eingefallen.
Ich bin gespannt. Sag sie mir und sag mir, wie ich dich überzeugen kann von Let's Dance.
Ich bin ja auch von Let's Dance überzeugt, aber Masked Singer ist aktuell ja erst in der zehnten Staffel, Let's Dance in der 17. Und Masked Singer schafft noch Überraschungen. Die schaffen noch Dinge, die nie da waren, wo du dann vor dem Fernseher sitzt und sagst, das habt ihr jetzt nicht gemacht.
Also die im deutschen Fernsehen noch nicht waren?
Nein, die in der Show noch nicht waren. Also wo du dann zum Beispiel sagst, okay, das hat mich jetzt wirklich überrascht. Also da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Beispiel, wir hatten ja seit der ersten Show die Maske Flip-Flop. Und jetzt auf einmal sind es zwei
Flip-Flops.
Genau, also sie haben sich geteilt. Also in Show 1 und 2, da war ja schon so, ah Mensch, der hat rote Arme, der hat orange, der andere, der vorige Woche hatte blaue, sind das überhaupt dieselben? Na, wo man noch gesagt hat, was sind das denn jetzt für Fantasien? Und in Show 3 waren es dann auf einmal tatsächlich zwei Flip-Flops. Also wo man dann sagt, okay, und was jetzt auch das erste Mal passiert ist beim Mysterium.
Das Mysterium. Was, um das nochmal kurz einzuordnen, jede Show?
Jede Woche enthüllt wird, genau, was einmal dabei ist und dann die Maske abnimmt, dass man eine Kandidatin dabei hatte, die schon mal da war.
In dieser Staffel oder in den vergangenen Staffeln?
In den vergangenen Staffeln. Mit Stefanie Heinzmann, ne? Sie ist ja mal rausgeflogen als Dalmatiner, glaube ich, gleich in der ersten Show. Und jetzt war sie als Mysterium nochmal dabei.
Gut, das ist ja nicht ausgeschlossen.
Nein, das ist nicht ausgeschlossen, aber es ist schon außergewöhnlich. Ne, und gestern das Mysterium auch. Ich finde, das Mysterium ist irgendwie immer so einfach zu erraten. Ich bin da immer, also ich habe viermal bisher richtig geraten. Gestern Vanessa Mai.
Und es war Vanessa Mai?
Ja, war Vanessa Mai, die dann dabei war. Und auch bei den Masken, die demaskiert wurden, da hatten wir den Robodoc mit Nasan Eckes. Auch geil gespielt, diese Rolle, muss ich sagen. Und die Zuckerwatte mit Annette Louisanne, ganz bekannte Sängerin.
Ja.
Und ich glaube aber, jetzt ist bei der Staffel auch so ein bisschen der Punkt, wo man auch weiß, wer der Rest ist.
Also ich dachte, wo du jetzt sagst, wo die Luft raus ist.
Naja, das ist ja jetzt gerade so diese Phase, so Show 3 und 4 sind immer so ein bisschen der Hänger, wo man so, ach, naja, gut, man hat dann schon so die ersten Vermutungen bei einigen Masken, legt man sich schon fest, aber man ist sich noch nicht so ganz sicher. Aber ich glaube, jetzt ist es auch fix und jetzt will man die Masken dann auch sehen. Also jetzt will man dann im Prinzip auch wissen, hat man die letzten vier, die ja noch im Rennen sind und natürlich die Mysterien, hat man da den richtigen Riecher gehabt. Und das ist für mich, soll ich mal meine Prognose abgeben?
Bitte.
Das Krokodil. Nach wie vor Sebastian Krumbiegel. Größtes Indiz, letzte Show, er hat schon den Kanzler gespielt. Und das hatte er bei Jan Böhmermann in einem Musical, der Eierwurf von Halle, wo der Eierwurf auf
Helmut Kohl
vertanzt wurde und er hat den Kanzler gespielt. Er hat Helmut Kohl gespielt. Auch die anderen Indizien passen wahnsinnig gut. Flo, Mirja Bös. Flipflops, das ist so die Maske, wo ich tatsächlich
die Lochis.
Die Lochis, ja.
Ja?
Denke ich mal, sind die Lochis. Ne? Dürfte relativ klar sein. Und
oder Bosshorst, das wäre ja richtig cool.
Nee, passt nicht von der Stimme. Okay. Und Elgonia müsste Nadja von den New Angels sein. Auch da passen die Indizien und alles. Also ich glaube, die vier Masken sind jetzt relativ klar. Und ja, das ist natürlich dann trotzdem bei so einer Show auch so ein bisschen so ein Stopper. Ne, wenn du dir halt schon relativ sicher bist und dann sagst du dir eigentlich, jetzt ruppt denen die Dinger runter, ich will's jetzt wissen. Ne, die müssen nicht nochmal singen, Maske weg und gut. Ne, aber trotzdem tatsächlich das ist mir jetzt auch dieses Mal aufgefallen, dieses Mysterium, das hält diese Spannung zumindest bis zur Demaskierung des Mysteriums, so zur Mitte der Show, nochmal aufrecht. Ne, dann sagst du, oh, okay, wer ist das heute? Vanessa Mai, könnte das sein? Und Dann hatte ich aber tatsächlich so diese Phase, wo ich so sagte, boah, jetzt ist doch eigentlich fast alles gesagt und die Show jetzt immer noch 80 Minuten.
Wo sich's dann einfach zieht.
Wo sich's dann einfach,
das hat man letzte Woche besprochen.
Wo sich's dann zieht, genau. Und jetzt will man einfach wirklich nur noch wissen, hatte man recht. Also mir würden jetzt die letzten 10 Minuten der Show plus Mysterium, also 45 Minuten, vollkommen reichen. Aber okay.
Ich habe das Gefühl, du möchtest wissen, wer es ist, weil wenn man sich die Zahlen anguckt, quotentechnisch ist es ja irgendwie schwierig dieses Jahr.
Naja, es ist ja ähnlich wie mit anderen Shows. Man hat Masked Singer auch ein Stück weit totgeritten.
Ja, aber Let's Dance funktioniert ja quotentechnisch auch noch.
Let's Dance gibt's aber auch nur eine Staffel im Jahr.
Und warum kann man das bei The Masked Singer nicht machen?
Das musst du ProSieben fragen. Wahrscheinlich ist das auch so ein bisschen das Prinzip, die Kuh so lange zu melken, bis sie, wie sie Milch gibt.
Die arme Kuh.
Ja, also ich denke, man will da halt noch so das Beste rausziehen. Es sind ja trotzdem immer noch respektable Quoten. Also es ist ja immer so dieser Vergleich und jetzt hat man natürlich auch andere Shows, gegen die man läuft. Also Samstag ist ja jetzt wieder so der Showtag, wo ja mittlerweile jeder Sender eine große Show rausballert. Und das war auch nicht immer so. Ne, mein Tritt, jetzt müsste ich mal durchrechnen. Ich glaube, mit dem Finale gegen ESC an, oder?
Das kann sein.
Masked Singer, guck mal bitte auf den Kalender, wenn das jetzt noch theoretisch müsste.
Wann ist denn das Masked Singer Finale? Weißt du das schon?
Zwei Shows kommen noch jetzt, also in 14 Tagen. Das könnte, doch, das müsste rechnerisch fast hinkommen. Das Finale.
Also ich weiß, das ESC-Finale ist vom 7. bis 11. Mai.
Also ist am 11. Mai die Finalshow?
Die Finalshow.
Die Finalshow vom ESC?
Genau.
Und wenn wir jetzt auf den gestrigen Tag, mach doch mal einer einen Kalender auf. Meiner will nicht. Noch zwei Wochen draufrechnet, müsstest du auch auf den 11. Mai kommen. Das hat man schlecht kalkuliert.
Gerade auch, weil man ja in den letzten Jahren bei ProSieben dann zumindest manchmal auch so eine ESC-Show gebracht hat.
Ja, gut, das wird jetzt nicht ausschlaggebend sein, aber ich hätte es jetzt vielleicht nicht gegen dieses Event laufen lassen. Aber gut, vielleicht ist ESC auch durch. Da gab es ja in den letzten Jahren auch entsprechende Niederschläge und Abnutzungserscheinungen, wo man dann vielleicht auch sagt, vielleicht hat man gerade die Chance.
Lass uns über den ESC sprechen.
Also Isaac ist zumindest nicht unter einer der Masken. So viel können wir dann jetzt schon mal ausschließen.
Echt?
Und Thorsten Schorn auch nicht. Weil er kommentiert ja dieses Jahr. Ne?
Ach so, ja. Ja.
Barbara aber Schöneberger weißt, können wir ausschließen.
Die können wir auch ausschließen.
Also,
war die eigentlich schon mal dabei?
Nee,
Babsi?
Nee, Babsi war da nicht dabei. Wäre für mich aber so ein Mysteriumskandidat. Also ich glaube, das würde ihr mal Spaß machen, aber 6 Wochen Babsi Schöneberger freizuschaufeln wird halt nicht einfach.
Naja, wir haben ja auch schon überlegt, du kannst eigentlich in den Anfangsshows jemand anderes drunter stecken. Vielleicht. Oh. Und dann an dem Tag Barbara Schöneberger, wo die...
Das wäre ja auch clever, wenn die Promis nur immer dann hin müssen, wenn sie demaskiert werden. Die Songs werden vorher aufgenommen und dann machen das irgendwelche Praktikanten. Du würdest das ja nicht mal mitkriegen.
Als ob du daran jetzt erst denkst.
Das, ich glaube an zu viel das Gute im Menschen. Es tut mir leid, Chris.
Dafür bist du aber manchmal sehr, sehr kritisch.
Ja, ist ja okay. Aber eigentlich auch nett.
Aber wir wollten über den ESC sprechen.
Ja.
Vom 7. bis 11. Mai. Was einfach da, also geht der in diesem Jahr über die Bühne, was einfach daran liegt, dass das ja nicht einfach abgetan ist mit dem Finale. Mhm. Am 11. Mai sozusagen das Gipfeltreffen, das Highlight, der Höhepunkt, sondern dann gibt's ein Halbfinale davor und. Zwei Halbfinale. Warum eigentlich? Also Deutschland ist ja zum Beispiel nie. Also ist ja immer im Finale und nie nur in den Halbfinalen.
Auch nicht immer. Mhm. Also die Regelung wurde erst geschaffen, aber man hat ja gesagt, die größten Geldgeber kriegen sozusagen eine Wildcard. Das ist ja nicht nur Deutschland, sind ja auch noch ein paar andere Länder, Vereinigtes Königreich, Italien, Frankreich etc. Da war es wieder. Und Deutschland auch. Und die anderen Länder müssen sich halt qualifizieren. Und der Grund ist relativ simpel. Es gibt halt mehr Teilnehmer als Plätze im großen Finale. Und somit musste man halt eine Regelung schaffen, wie man dann die Finalplätze vergibt.
Obwohl, wenn ich mich jetzt recht entsinne, auch zur Diskussion stand, das bald mal umzuändern. dass man auch sagt, auch die Geldgeber, was ja sowieso ungerecht ist, was beanspruchen wir nur, weil wir mehr Geld geben, dass wir dann auch automatisch ins Finale kommen?
Ja, das war ja genau das. Dass man halt gesagt hat, vielleicht nicht nur Deutschland, so genau habe ich es zu der Zeit nicht verfolgt, ist auch schon ein paar Jahre her, wir finanzieren den ganzen Bums hier und kommen dann nicht mal ins Finale. Und dann hat man diese Regelung geschaffen. Ob die fair ist, weiß ich nicht. Ob diese ganze ESC-Regelung fair ist, weiß ich auch nicht. Denn wenn man, ich habe das im Hinterkopf, ich habe es versucht zu finden, habe es aber leider nicht nochmal im Internet
gefunden. Was denn?
Wenn man jetzt diese deutschen Songs nimmt, die ja meistens auf dem letzten, vorletzten Platz waren, also in den letzten Jahren von Jendrik angefangen etc., bis zu den jetzigen Miley Cyrus, die waren nicht so schlecht, wenn man alle Wertungen einbezogen hätte.
Also hat man aber
nicht. Ich glaub mir, das irgendwo gelesen zu haben, weil man wertet ja die ersten Plätze, ne, mit bis zu 12 Punkten dann, 1, 2 und so weiter. Aber theoretisch, wenn du kannst die ganze Zeit auf Platz 12 sein, du kriegst nicht einen einzigen Punkt.
Und warum ist das so?
Dann gehst du mit null, du. Naja, weil die Regelung halt so ist, dann die oberen Plätze mit Punkten zu bedenken. Und wenn du dann theoretisch immer komplett, nehmen wir mal an, europaweit auf dem nächsten Platz wärst, hast du am Ende null Punkte. Und wenn dann irgendein Nachbarland für die, was weiß ich, ostandalusische Trauerballade stimmt und die dann zwei Punkte erreicht, sind sie über dir. Obwohl sie nur in dem einen Land zwei Punkte bekommen hat.
Aber was ist das für ein System?
Irgendein System musst du ja machen. Also das ist, natürlich könntest du jetzt sagen, wir möchten jetzt das System ändern und von den Finalisten bekommt halt der letzte ein Punkt, der vorletzte zwei, also ähnlich wie bei Let's Dance, ne, so nach dem Motto, und dann das Jury-Ranking und das Zuschauervoting zusammenrechnen. Und ja, jedes Juryverfahren, jede Berechnung hat Vor- und Nachteile. Es ist
ja immer so.
Ich glaube, ein ESC ohne 12 Points, sondern dann 25 Points oder 24 Points, das wäre auch nicht schön. Ne?
Fest steht jedenfalls, dass Isaak antritt für Deutschland mit Always on the Run. Wie soll ich das sagen? Ein sehr, sehr stronges Lied. Es soll Licht und Schatten wohl ausdrücken, Freude, Trauer, Selbstzweifel, Selbstbewusstsein aber auch. Und das finde ich, das beherbergt dieses Lied auch alles. Also es irgendwie macht das doch was mit einem. Und es ist, und da widerspreche ich vielleicht auch den ein oder anderen Kritiker, für mich nicht nur ein Radiolied.
Echt nicht?
Für Nein, mich schon. Nicht nur.
Also es ist wie Malik Harris. Es ist ein schönes Lied.
Ist es.
Aber vielleicht nicht für so eine Showbühne geschaffen, sondern es ist ein schönes Radiolied, was dann halt da so vor sich hin dudelt im normalen Radio, auf den Popwellen. Und wenn ich mir die Wettquoten angucke.
Ja, habe ich auch schon.
Sieht's auch für Deutschland dieses Jahr nicht so gut aus, weil halt so ein normales Radiolied dann eher wieder im Durchschnitt landet.
Genau, ist gesunken, ne? Als er gewonnen hat beim Vorentscheid.
Also es wird dann wahrscheinlich immer so im Mittelfeld liegen, was auch völlig okay ist.
Das wäre ja für uns schon mal fantastisch.
Aber wenn du halt immer im Mittelfeld kriegst, ich hab's schon gesagt, kriegst du nicht einen einzigen Punkt. Und damit bist du wieder unten.
Komischerweise hat es ja damals mit Michael Schulte 2018, ich erinnere mich noch ganz genau, hat es ja auch funktioniert. Und auch das ist ein Radiotitel, der bis heute noch rauf und runter läuft.
Der Satellite läuft ja auch immer noch. Also ist das eine schließt das andere ja nicht aus, aber dem Lied fehlt halt irgendein Kniff, irgendwas Besonderes. Und ich weiß, kann es jetzt auch nicht beschreiben. Ich habe mir neulich auch die ESC-Playlist mal durchgehört. Also ich habe bei anderen Liedern auch die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, wenn ich ganz ehrlich bin, was da alles abgegeben wird und was teilweise besser gerankt wird als Deutschland. Das ist am Ende auch immer so ein Stück weit ein Glücksspiel. Aktuell bei den Wettquoten auf dem ersten Platz
Schweden.
Ne.
Großbritannien.
Ne.
Die Ukraine.
Nein. Die Boah. Schweizer.
Echt?
Ja, 23% gehen von der Siegchance der Schweizer
aus. Mach es nicht, sag es nicht so. Also so, nicht mit diesem Akzent.
So würde. Nein, also, aber man muss auch dazu sagen, die Buchmacher sind ja sonst immer sehr
kritisch.
Nee, nicht sehr kritisch, sondern sehr gut in ihrer Prognose. Mhm. Wenn ich an das vorige Jahr denke, ich habe gerade gesagt, hier geht man von einer Siegchance von 23% aus. Die Siegchance Schweden im vorigen Jahr lag bei 70%. Na, also es ist doch noch recht eng. Es wird dieses Jahr dann vielleicht, wenn man sich diese Quoten mal nicht vorher anguckt, oder auch wenn man sie sich anguckt, doch noch relativ spannend, weil es folgen zumindest immer noch mit 17% Kroatien, 14% die Niederlande und 11% Italien. Und dann kommt die Ukraine mit 8%.
Und wo ist Deutschland?
Deutschland ist mit einer Siegchance von unter 1% aktuell bei den Buchmachern auf Platz 25.
Ja.
Aber wir wissen auch ja nicht, das muss jetzt auch nicht heißen, dass Deutschland wieder letzter wird, weil
so nämlich
in dieser Tabelle sind ja auch alle drin, die vorher noch ausscheiden können. Ne, also da können
also wir es wird sich noch mal ändern, relativieren.
Wird sich alles noch mal ein bisschen hin und her schieben und dann gucken wir mal. Spannend ist ja, es ist ja auch der ABBA-Geburtstag von Waterloo, ne, von dem Sieg.
Dass das dann in Schweden stattfindet.
Ein Zufall.
Ein Zufall.
Natürlich ein Zufall. Wie
in
könnte
Malmö.
Man sowas vorher planen? Ich glaube übrigens auch an eine. Das wird jetzt aber sehr verschwörungstheoretisch fast, aber ich glaube, diese Verschwörungstheorie stimmt.
Sag es den unseren Zuschauern.
Es gibt genug Länder und unter anderem Deutschland, die den ESC gar nicht gewinnen wollen.
Gut, dazu gehören wir nicht.
Doch.
Nee, wir Guck wollen.
Mal. Ja, du willst. Ich will.
Barbara Schöneberger will.
Weil, wenn wir mal gucken, was Deutschland da bezahlt und du kriegst 3 Abende Show produziert, ist das im Vergleich, als wenn du das selbst produzierst, spuckebillig. Mhm. Das ist ernsthaft eine Investition, wo du sagst, preiswerter kriegen wir das nicht hin. Mhm. Wenn du die Show aber dann gewinnst und produzieren musst,
musst du sie selber austragen.
Wird sie um ein Vielfaches teurer.
Ja.
Und so kaufst du dir halt einfach 3 Abende gutes Programm ein und betest nicht zu gewinnen.
Und aus okay, Sicht der Programmredaktion.
Rein aus finanzieller Sicht der Ausrichter oder des ausrichtenden Senders. Wir wissen alle, der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss sparen, was auch völlig legitim ist, was völlig okay ist. Und wenn du dann so ein ESC ausrichten musst, klar hast du darauf Bock. Klar willst du auch zeigen, was du kannst, aber nicht jedes Jahr und auch nicht alle 10 Jahre oder alle 5 Jahre, sondern wenn du das halt alle 15 oder 20 Jahre mal durchziehst, dann reicht das?
Dann wäre es jetzt ja wieder mal an der Zeit.
Ja.
Also.
Wenn Raab dann übernimmt, dann wird's wieder besser.
Also ab nächstem Jahr.
Ja. Also er hat ja da das viel glücklichere Händchen gehabt, muss man ja auch ehrlich so anerkennen. Und ist da vielleicht auch in der Trendanalyse viel besser als, wie man das aktuell macht. Weil egal welches System man angewendet hat, man hat ja wirklich damals hier bei Jendrik zum Beispiel Menschen zusammengenommen, hat von Europa das abstimmen lassen, welches Lied für Deutschland antreten soll. Das Lied hat die Bestnoten. Und es hat auch nicht funktioniert.
Und irgendwie versucht jetzt, so wird es jedenfalls immer jedes Jahr geschrieben, der NDR immer wieder was Neues, um doch nach vorne zu kommen.
Weil vielleicht muss man, auch wenn man scheitert, einfach mal das System trotzdem 5 Jahre beibehalten.
Vielleicht. Vielleicht ist es aber auch einfach
eine
Einstellung der anderen Länder, wo es dann doch nicht auf den Gesang ankommt.
Ach, das glaube ich nicht.
Sondern eben, mag ich dich oder mag ich dich nicht.
Aber komm, das ist immer so eine Begründung. Das ist so, glaube ich nicht. Nein.
Man kann zumindest in diesen Kessel mit reinwerfen.
Nee. Also ich glaube, das ist die blödeste Begründung, die ich je gehört habe. Es liegt einfach, wir produzieren mittelmäßige Songs, die sind gut zu hören. Das ist auch völlig okay. Aber die gewinnen dann eben nicht beim ESC. Und das ist, glaube ich, das große Geheimnis. Wir sind eigentlich im Mittelfeld durch die Punktebewertung dann ganz hinten, ne, weil wir halt nicht einen Punkt holen oder sehr wenige Punkte holen dadurch. Und das ist halt, glaube ich, der Trick. Ich denke, wenn man tatsächlich das Voting-System überarbeiten würde und würde wirklich so ein Let's Dance-Ranking-System da einführen, ne, dass halt der Letzte kriegt einen Punkt, der Vorletzte zwei und so weiter von dem Telefonvoting, von dem Jury-Voting und dann addiert man das, glaube ich, würde Deutschland deutlich besser dastehen, weil es gibt natürlich auch ganz viele Länder, die da absoluten Trash liefern, kriegen dann von irgendwo vier Punkte, weil die Trash schön finden und dann sind sie im Mittelfeld. Oder deutlich weiter oben als, ne? Also, ich glaube, da kann man sich noch stundenlang drüber streiten und auch der ganze Hate, der jetzt über Thorsten Schorn ausgeschüttet
wird. Wollte ich gerade sagen. Es ist ja das Gesangstechnische ist das eine. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch in Deutschland eine Änderung. Nämlich, wer hat sich von dieser großen ESC-Bühne verabschiedet?
Der Peter
Urban. Und deswegen muss ein neuer Kommentator her. Barbara Schöneberger wird's nicht machen, sondern die wird weiter natürlich davor und danach berichten.
Ich bin ja in der Woche davor in Hamburg.
Wieso in Hamburg? Ach so.
Vielleicht sehe ich ja Barbara Schöneberger bei ihrer Probe. Ich wink ihr dann. Nein, Spaß.
Und mach's bitte auch für den Podcast eine kleine
Probe. Hallo. Das wird, glaube ich, nicht passieren.
Auf jeden Fall wird's Thorsten Schorn übernehmen,
ja,
den der ein oder andere vielleicht von RTL kennen könnte. Aus, denn sie wissen nicht, was passiert.
Ja, fast wie beim ESC.
ja, stimmt. Das heißt, da gibt er eigentlich immer schon sein Bestes, beziehungsweise liefert immer super ab, weil man merkt, als Spielführer, das kann er, jetzt als Kommentator, und ich glaube, in dieser ESC-Bubble ist er nicht erst seit gestern drinne.
Nee. Wenn ich mich dran erinnere, wie man auf Peter Urban rumgehackt hat. Als er nicht erst als er neu war, sondern auch später, und da gab's ja auch Petitionen, am besten setzt ihn ab und nehmt den nie wieder und sonst
war alles vor meiner Zeit,
bis er dann auch zur Legende wurde.
Ja.
Und jetzt ist es halt ein anderer und den wird man in 20 Jahren genauso lieben wie Peter Urban.
Der ist jetzt jung, der ist dynamisch, der bringt viel Wissen mit, glaube ich, was den ESC angeht, und das wird interessant werden. Und ich freue mich wieder drauf. Und du auch. Du bist schon ein sehr eingefleischter, wahrscheinlich um einiges mehr als ich eingefleischter Fan
des ESC. Ich gucke mir das schon jedes Jahr an. Es ist nicht so, dass es mir jedes Jahr gefällt. Also es gibt auch Jahre, wo ich sage, da gefällt mir nicht ein einziges Lied.
Was? Dir gefällt was nicht?
Das ist völlig neu, oder? Sonst bin ich ja immer derjenige, der sagt, oh, schön, hierher und alle in meine Playlist.
Genau. Vom 7. bis 11. Mai also der Eurovision Song Contest 2024. 11. Mai dann im ersten, und die Halbfinale werden auch übertragen?
Ja, Internet von One, oder halt, ne? Auf irgendeinem Spartensender One, oder habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht geschaut, mache ich dann,
wenn es soweit ist. Und dann kriege ich von dir nochmal ein Update?
Vielleicht.
Hoffentlich.
Du magst auch mitschauen?
Das Finale, da werde ich auf jeden Fall mal reingucken. Und im Vorfeld dann online
dein
immer mal nachlesen.
Tritt aber auf, oder nicht? So als große Überraschung?
Als große Überraschung zum Geburtstag?
Mhm. Also man wird es irgendwo mitverarbeiten, ob sie jetzt selber auftreten oder Avatare oder
so. Wollte ich gerade sagen, es gibt doch diese coolen Avatare, die sie auch bei dieser Tour eingesetzt haben. Das bestimmt.
Irgendwas.
Also man wird darauf zu sprechen kommen, weil wenn es schon mal in Schweden ist, rein zufällig. Natürlich. Oh Mann, vielleicht ist es halt wirklich rein zufällig.
Ja, natürlich ist das rein zufällig.
Du bist
was anderes
doch doof,
behaupten wir das
wirklich.
Ja gar nicht. Hast du mich gerade als doof bezeichnet?
Naja, vielleicht ist es halt wirklich, vielleicht wollten es.
Nein, Schweden hat vorher ja einfach ein geiles Lied geschickt. Und es war ja eher fast schon so ein Sieggarant. Also so eine Nummer, wo man sagt, okay.
Die war ja auch trashig.
Ja, aber.
Die war ja auch so, und niemals hättest du gedacht, dass die gewinnt damals. Loreen?
Hat ja schon mal gewonnen.
Ja, genau. Ja. Krass. Und die hatte ja auch so lange Fingernägel, und das war so, also es war krass irgendwie. Ja, und jetzt ist es in Schweden.
Ja, wir haben ja gerade schon angedeutet, der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss sparen, und da Chris ja mittlerweile bei den Medienpodcasts zu einem der führenden gehört, wurden ihm da Unterlagen in einem Umschlag unter der Tür durchgeschoben.
So wie man es eben macht,
so
im
wie man
Mediengeschäft.
Im Agentenmodus macht. Und
das wäre schön.
Betrifft es die Reformpläne beim MDR, richtig?
Der Mitteldeutsche Rundfunk, du hast es angesprochen.
Wollen wir erstmal zumindest Transparenz wegen, du studierst Journalismus, ich arbeite in einem Medienunternehmen, was nicht der MDR ist, sondern was in Sachsen-Anhalt zwei große Tageszeitungen rausbringt, sollten wir aus Transparenzgründen hier durchaus mit erwähnen. Ja, leg los.
Okay, also du bist großer Arbeitnehmer und ich bin nur einfacher Student. So viel zum Thema. Die Öffentlich-Rechtlichen, die müssen sparen an allen Ecken und Kanten, da hat es das vorhin schon erwähnt, und natürlich auch der Mitteldeutsche Rundfunk, und er hat jetzt ein Dokument vorgelegt, die Strategie und Finanzplanung 2025. Und da steht eigentlich drinne, um es ganz kurz zu halten, dass bis 2028 insgesamt 160 Millionen Euro gespart werden soll. Und da muss man natürlich jetzt gucken, wo wird ihr überall gespart? An allen und Ecken und Kanten natürlich, aber bei der Produktion im Programm, man wird es auch als Zuschauer oder als Zuhörer oder auch online auf jeden Fall merken. Und der MDR, der will sich vor allem spezialisieren auf regionale Inhalte, Information, also in den Bereichen Information, Dokumentation und Kultur, das sollte man auch nochmal dazu sagen. Und man wird es vielleicht auch bei den unterhaltenden Programmen merken oder Sendungen und Shows. Aber ich glaube, und das ist jetzt meine eigene Meinung, so richtig als Zuschauer wird man es nur teilweise merken. Das Abendprogramm im Radio zum Beispiel, die Landesfunkwellen, MDR Sachsen, MDR Sachsen-Anhalt, MDR Thüringen, da wird man es merken, weil aktuell wird natürlich schon die ARD-Hitnacht produziert. Die hört man dann die ganze Nacht über. Ich weiß gar nicht, ob das auch durch die öffentlich-rechtlichen Sender in ganz Deutschland geht. Ja, geht, ne? Ist nicht nur der MDR in Sachsen, genau, Sachsen oder Thüringen,
ja, das
sondern
ist ja landesweit dann sozusagen, also deutschlandweit.
Deutschlandweit.
Da ist jeder mal dran.
Und jetzt soll es halt ausgeweitet werden, auch auf das Abendprogramm. Das heißt, die ARD-Hitnacht fängt dann einfach früher an und wird dann wahrscheinlich zum ARD-Hit-Abend.
Vermutlich. Also es ist ja sowieso eine Frage, die ich ja auch schon mal, also vorab. Ich bin großer Fan und Verfechter vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Punkt.
Tatsächlich Punkt.
Ja.
Ich finde dieses System gut.
Wichtig.
Und auf der anderen Seite muss man natürlich trotzdem schauen, wie hat sich das entwickelt? Wie kann man das auch zukunftsfähig aufstellen? Wir wissen alle, lineares Fernsehen ist vielleicht nicht mehr der richtig heiße, das richtig, was alle dann unbedingt machen wollen. Es geht ganz viel Richtung Mediatheken etc. Und
aber da ist ja der MDR vorne mit dabei.
Nee, deshalb ist ja sich mal hinzusetzen und zu schauen, wo stehen wir, wo wollen wir hin, was müssen wir, was können wir dafür ändern. Das rechne ich dem MDR auch hoch an, dass man das gemacht hat. Und ich finde, wie man es gemacht hat, zeigt auch, dass man da mit ganz, ganz viel Fingerspitzengefühl rangegangen ist und jetzt halt nicht den Kahlschlag probt, sondern dass man hier halt auch sagt, okay, brauchen wir denn jetzt wirklich in den Abendstunden aus so und so viel Funkhäusern von Flensburg bis München eine eigene Popwelle oder ein eigenes Radioangebot? Oder schließen wir uns da zusammen, weil es spielen am Ende, ja, auch immer das Beispiel, was ich erzähle, ne, wir haben da, was weiß ich, so und so viel Popwellen, wie auch immer sie alle heißen mögen. Warum legt man da nicht zusammen und macht meinetwegen noch ein regionales Nachrichtenfenster dazwischen? Das aus jetzt so Laiensicht, ne? Ich stecke nicht im öffentlich-rechtlichen Rundfunk drinne. Das würde wahrscheinlich reichen, weil die Liedauswahl ist überall dieselbe. Mhm. Die Comedies, die gespielt werden, sind dieselben. Mhm. Also damit wäre das wahrscheinlich eine Sache, wo man etwas machen kann, die aber natürlich auch Zeit benötigt. Sowas setzt du nicht zum 1.1.25 um. Das ist auch klar und das ist auch logisch und da habe ich auch vollstes Verständnis für.
Das bedarf Zeit.
Das bedarf Zeit und somit dieser Schritt jetzt hier zu sagen, Abendstunden, gemeinsames Angebot der ARD nutzen und natürlich auch mitgestalten, ist für mich eine völlig gute Sache, wo man hin will.
Dass und auch, dass man sich in den Regionalberichten auf bestimmte Dinge spezialisieren möchte oder darauf konzentrieren möchte, finde ich klasse. Dafür ist ja eigentlich so ein Sender da.
Man möchte die Kernsendezeit 14 bis 22:30, da möchte man sich drauf konzentrieren. Freitag bis Sonntag ein bisschen länger. Nachrichten möchte man weiter stark in Präsenz halten. Auch das finde ich in den heutigen Zeiten unheimlich wichtig. Ich glaube, bei den Nachrichten zu sparen, bei der Information zu sparen, wäre der wahrlich falscheste Schritt, den man gehen kann. Denn, und auch das ist hier drinne, der MDR hat halt auch noch eine breite Anerkennung in der Bevölkerung, was die Glaubwürdigkeit betrifft. Also das Vertrauen in den MDR liegt liegt ja bei einem Ranking bei 74%. Jetzt steht nicht dazu, wer das Ranking gemacht hat, wie es entstanden ist, wie viele Leute gefragt wurden. Auch alles okay. Aber ich glaube schon, dass die meisten ein großes Vertrauen in Medien haben, ich nenne es jetzt mal anerkannte Medien. Tageszeitung ist ja auch mit 62% zum Beispiel dabei, aber Facebook zum Beispiel nur mit 18.
Ne, Social also, Media.
Social Media. Spannend finde ich ja, dass das fast, also wenn man den Rest mal abzieht von den 74% und mal zum Beispiel die Wahlergebnisse bestimmter Parteien oder die Prognoseergebnisse bestimmter Parteien daneben legt, ist das ja fast ein Zusammenhang erkennbar. So ein bisschen.
Willst du das so jetzt im Raum stehen lassen oder willst du auf was? Okay.
Das lasse ich jetzt einfach mal so im Raum stehen. Was man auch beim MDR jetzt natürlich machen wird, ist am Personal zu sparen.
Stellenabbau,
sozialverträglich allerdings plant man das. Also man weiß, dass in den nächsten Jahren 300 Mitarbeitende feste und freie ausscheiden werden bis 28. Und es gibt einen Nachbesetzungsstopp. Das heißt also ab sofort oder nicht ab sofort, sondern ab dem 1.7. bis Ende 28 ist halt nicht zwingend, dass die Stelle, wenn die frei wird, dass dann da ein neuer Mann oder eine neue Frau hinkommt.
Sondern es werden sich dann freie.
Nö, auch das nicht.
Eingekauft.
Es ist halt so wie in vielen Unternehmen, dass man dann, aber wenn man 10 Mann hat, sagen wir mal in einer Abteilung, und 2 gehen in Rente, dann machen die anderen 8 das mit. Mhm. Das ist ja tatsächlich in vielen Unternehmen aktuell erkennbar. Aber es gibt auch Sachen, die von diesem Nachbesetzungsstopp ausgenommen sind. Also wenn jetzt einer zum Beispiel kündigt, also wo jetzt keiner geplant ausgetreten ist und man sagt dann halt, okay, die Stelle können wir jetzt nicht freilassen. Also die wird natürlich nachbesetzt und auch wenn es befristete Arbeitsverträge sind, Aushilfen etc. Also da hat man doch das eine oder andere noch, was man dann nachbesetzt. Mhm. Also es wird aber trotzdem auch eine Zäsur auch im Personal geben und Mehrarbeit führt dann auch meistens nicht dazu, dass sich die Mitarbeiter wohler fühlen. Und ich glaube schon, dass der ein oder andere, auch das kennen wir auch aus anderen Unternehmen, der vielleicht von Anfang an dabei ist, ne, der vielleicht mit Mitte 20 damals nach der Wende zum MDR gekommen ist, dann jetzt also so Mitte 50, Anfang 60 ist, dass die dann schon sagen, ach nee, das jetzt hier noch, ach, da habe ich jetzt aber auch nicht wirklich, ne? Und dafür habe ich hier nicht angefangen oder auch vor 15 Jahren nicht angefangen. Das kann ich mir schon vorstellen. Also Änderungen, Digitalisierung, digitale Transformation ist ja auch so ein Buzzword, was ja momentan durch die Medienlandschaft geistert in allen Bereichen.
Wollte ich gerade sagen, wahrscheinlich nicht nur im Fernsehen.
Da sind nicht alle Fan von.
Aber es gehört dazu.
Es gehört dazu und du hast aber eben auch Leute, die sich da sagen, ach nö, das ist doch aber so schön, wie wir das bisher machen und ich will jetzt nichts anderes machen und nichts anderes lernen und das ist momentan ein harter Knochen und da drücke ich dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk ganz, ganz fest die Daumen, dass das auch alles gelingt, dass man weiterhin gutes Programm produziert und vielleicht auch noch ein paar Synergieeffekte, wie zum Beispiel diese Abendwelle etc. schaffen kann. Ne, war ja auch mal so diese Diskussion, braucht jetzt jedes dritte Programm sein eigenes Gesundheitsmagazin oder übernimmt man dann eben im NDR nicht den Rheuma-Beitrag aus Frankfurt am Main? Ne, oder muss man da jetzt wirklich einen aus der Uniklinik Rostock befragen, der dasselbe in anderen Worten erzählt? Das ist für mich auch nochmal so ein Ansatz, wo man sagt, okay, schaffen wir da vielleicht so einen Pool, so einen Themenpool.
Wo man sich ja auch in Mediengruppen untereinander hilft und genau, so. Genau,
da ist das dann auch unkritisch.
Ja.
Weil welcher Professor mir da jetzt erzählt, was ich machen kann, ist mir doch als Zuschauer egal.
Aber deswegen sind ja auch diese regionalen Berichte so wichtig, ne? Also ich finde das speziell, gerade auch weil, das kann man ja dazu sagen, wir hier mehr oder weniger vom Land kommen.
Vom Dorf, also ja. Gut zumindest. Aber für Großstädte ist auch Köthen ein Dorf.
Jetzt hast du ja verraten, von wo wir senden.
Das ist jetzt schlimm. Ich glaube, wir werden jetzt aufgelauert. Aber insgesamt, ich das nochmal sagen darf, 160 Mille wollen sie da sparen bis 28. Ne? 25 bis 28, das wirklich von Immobilien angucken, Programm, was machen wir für die ARD, was machen wir, wie verbreiten wir uns, ne? Also da gibt's ja auch, muss man jetzt wirklich noch alle Verbreitungswege vorhalten. Sie wollen Podcasts reduzieren zum Beispiel auch. Und da muss ich auch sagen, ja, fand ich auch, haben wir uns auch schon mal drüber. Und dann war halt auch ein bisschen inflationär. Zu jedem Thema gab es auf einmal einen Podcast, mein schönstes Gartengeländer. Ach, der MDR macht einen Podcast. Ne? Und
aber viele Angebote.
Ja, natürlich. Und es ist ja auch vermeintlich erstmal schnell und einfach produziert. Mhm. Aber Podcast ist halt nach wie vor auch kein Massenmedium. Das wissen wir auch. Und somit muss man sich dann halt fragen, ob man halt auf jeder Hochzeit tanzen muss. Ist ein wichtiges Medium, aber vielleicht auch dort ein bisschen fokussieren, finde ich wichtig. Und tatsächlich, was ich hier in dem Heft gelesen habe, welches unter deiner digitalen Tür durchgeschoben wurde, da sind ganz, ganz viele kluge Ansätze drin. Also ich ziehe meinen, wenn ich jetzt einen auf hätte, Hut vor diesen mutigen Schritten und drücke dem MDR tatsächlich die Daumen, dass sie das alles so umsetzen können und hoffe, wie du vorhin sagtest, dass das mit wenigen Einbußen für die Zuschauerinnen und Zuschauer einhergeht.
Das hast du schön gesagt.
Oder?
Ich hatte so ein bisschen jetzt das Gefühl, dass auch du diese Unterlagen hattest. Nicht nur ich dieses Dokument, sondern auch du.
Du hast sie mir ja weitergeschoben.
Ach so?
Ja. Also falls sie jemanden verhaften wollen, Chris Lucio Schönburg ist schuld.
Ja, genau. Nein, vielen Dank, dass du das so eingeordnet hast. Das muss man ja auch dazu sagen, gerade bei so einem Thema ist es wichtig und dass man dann auch nochmal darüber schaut, wie du es gemacht hast. Das gehört einfach auch dazu und dass man alle Seiten zu Wort kommen lässt, beziehungsweise betont. Stefan.
Was hast du schon wieder?
Ich weiß es nicht. Du hast die Zeit eigentlich im Blick, weil ich...
Ich habe die schon lange nicht mehr im Blick. Alles gut, aber ich glaube, wir sind schon 10 Minuten drüber über das, was wir uns vorgenommen haben. Aber es war ja auch schön, Chris. Mit dir könnte ich stundenlang schwatzen.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich war heute Co-Host und du warst Host, aber das ist ja
das
nicht...
Das tut mir leid.
Kein Problem.
Wollen wir nochmal aufnehmen?
Nee. Ich meine, dann erst wieder in 2 Wochen wieder. Und das ist natürlich jetzt der Punkt, wo ihr große Ohren machen solltet, wenn ihr vielleicht wirklich auch immer dabei seid und nicht erst das erste Mal. Oder wenn ihr das erste Mal dabei seid, dann gerne wieder reinhört. In 2 Wochen gibt's eine neue Ausgabe von Showtime mit mir definitiv. Und ob dann Stefan nochmal dabei ist, das entscheide ich kurzfristig.
Du streichst mich jetzt raus? Du
ja,
schmeißt
mich
aus deinem...
Ich muss Stellenabbau machen.
Ja, Stellenabbau, danke. Ja, da wissen wir aber auch, wer Masked Singer gewonnen hat und ob meine 4 Tipps richtig waren. Und wir sind bei Let's Dance weiter und mal schauen, was bis dahin noch passiert. Vielleicht wird ja noch irgendein Moderator entlassen. Oh. Florian Silbereisen springt vom Traumschiff.
Traumschiff, wenn du einen neuen Kapitän, also wenn ihr einen neuen Kapitän braucht, Stefan, nein, mich.
Bitte, nein, ich würde den Arzt machen. Oh mein Gott, es ist ein Virus, wir müssen das ganze Schiff absperren.
Aber warum sprichst du da jetzt wie mit so einer Synchronstimme?
Weil das viel besser passt, wenn man auf dem Traumschiff ist.
Okay, lass uns Tschüss sagen.
Ja, tschüss, liebe Hörer.
Lieber nicht. Also schaltet gerne ein beim nächsten Mal. Und wenn euch diese Video- oder Audiodatei beziehungsweise dieser Podcast gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr uns irgendwas sagen wollt, ob gut oder schlecht, traut euch gerne natürlich immer in positiver Richtung, beziehungsweise seid nett. Das ist gut. Und ansonsten, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert gerne die Glocke und dann sehen wir uns gerne beim nächsten Mal wieder. Nur Stefan?
Genau, so machen wir das. So, jetzt sag Tschüss.
Ich wollte jetzt auch mal was sagen. Also Stefan, bis zum nächsten Mal, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, bis bald. Tschüss.
Ciao.